gehört. Und für diejenigen, die sich ein bisschen darüber ärgern, dass einige Zeitgenossen den Himmelfahrtstag zum Vatertag erklärt haben, möchte ich euch so eine kleine Redewendung oder einen kleinen Gedanken mitgeben. Himmelfahrt ist Vatertag. Wisst ihr warum? Weil Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Und das sollten wir den Leuten ruhig mal sagen, wenn die von Vatertag schwärmen, dann sagen, mein Glaube ist, dass Jesus zu seinem Vater emporgefahren ist. Und deshalb kann man auch den Himmelfahrtstag ruhig so ein bisschen mit Vatertag verknüpfen. Aber heute ist Muttertag, ist ja eigentlich kein christlicher Feiertag, haben wir schon gehört. Und trotzdem ist es gut, darüber nachzudenken, wie wertvoll und segensreich es ist, wenn Mütter ihre Mutterschaft nicht als lästige Aufgabe, sondern als besonderes Geschenk von Gott ansehen und verantwortungsvoll damit umgehen. Bei vielen Völkern wurde und wird bis heute der Wert einer Frau daran gemessen, ob und wie viele Kinder sie zur Welt bringt. Mein Schwager, der etliche Jahre in Indien Missionar war, berichtete mir, dass es dort ein Zeichen der besonderen Ehre ist, wenn man Vater oder Mutter insbesondere von männlichen Nachkommen ist. Also da muss man gar nicht so viel dafür tun. Wenn ein Sohn geboren ist, dann hat man schon Ehre. Das war auch schon zur Zeit des Alten Testamentes so. Wir finden einige Beispiele dafür, welchen Daseinswert es für eine Frau bedeutete, wenn sie viele Kinder zur Welt bringen konnte. Entsprechend frustrierend und enttäuschend war die Lage für Frauen, die unfruchtbar waren, also keinen Nachwuchs bekommen konnten. Irgendwie galt es als Makel und wertmindernd für solche bedauernswerten Frauen. Sie fühlten sich wertlos und empfanden ihr Dasein als sinnlos. Die Ehemänner waren dagegen in einer besseren Situation. Sie konnten sich eine oder mehrere Frauen nehmen und mit ihnen ihre Nachkommenschaft sichern. Aber dass solch ein Zusammenleben mit mehreren Frauen auch Probleme mit sich bringen konnte, das ist ja nicht verwunderlich. Also wenn so eine Gemeinschaft ist mit mehreren Frauen und einem Mann, das kann auch schon Probleme verursachen. Wenn wir wissen, wie wir Menschen oft miteinander umgehen. Das gilt nicht nur für Frauen, sondern für beide Geschlechter. Besonders wenn es darum geht, den anderen spüren zu lassen, dass man selbst besser oder wertvoller ist. Da fängt ja so das Konkurrenzdenken an und ich bin besser. Heute möchte ich mit euch zwei Berichte von zwei Frauen betrachten, in denen geschildert wird, wie diese Frauen mit ihren Problemen umgingen. Als ersten Part möchte ich euch jetzt einmal einladen, wie es Christian schon mal gemacht hat, dass wir mal so richtig ruhig werden. Wer mag, kann die Augen schließen und einfach mal hören, wird der Text vorgelesen aus dem 1. Samuel 1, einfach mal nur hören, Wort Gottes hören. Ein paar Minuten die Geschichte aus 1. Samuel 1 und folgende Verse.
Kapitel 1. Der Mann stammte aus dem Rama der Zophiten im Gebirge Ephraim und hieß Elkana ben Joacham. Er war ein Enkel Elihus und Urenkel von Tohu, dem Sohn des Karmelitas zu. Elkana hatte zwei Frauen, Hannah und Penina. Penina hatte Kinder, doch Hannah war kinderlos. Einmal im Jahr ging Elkana nach Shiloh hinauf, um Yahweh anzubeten und ihm ein Opfer zu bringen. Als Priester Yahwehs wirkten die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas dort. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und ihren Söhnen und Töchtern immer die Anteile, die ihnen zukamen. Hannah jedoch gab er einen doppelten Anteil, denn er liebte sie. Doch Yahweh hatte ihr eigene Kinder versagt. Ihre Rivalin kränkte sie schwer und demütigte sie wegen ihrer Kinderlosigkeit. Das wiederholte sich jedes Jahr. Immer wenn sie zum Haus Yahwehs hinaufzogen, kränkte sie sie derartig, dass sie weinte und nichts aß. Elkana, ihr Mann, sagte dann zu ihr: Hannah, warum weinst du denn? Warum isst du nichts? Warum bist du so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Eines Tages jedoch stand Hannah nach dem Opfermahl in Shiloh auf. Der Priester Eli saß auf einem Stuhl neben dem Eingang zum Heiligtum Yahwehs. Hannah war im Innersten verbittert. Sie betete zu Yahweh und weinte sehr. Dabei legte sie ein Gelübde ab und sagte: Yahweh, du Allmächtiger, sieh doch das Elend deiner Dienerin an. Denk an mich und vergiss mich nicht. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er sein Leben lang dir, Yahweh, gehören. Und niemals soll sein Haar geschnitten werden. Sie betete auf diese Weise lange vor Yahweh und Eli beobachtete sie. Er sah, wie sich ihre Lippen bewegten, konnte aber nichts hören, weil sie still für sich betete. Darum hielt er sie für betrunken und fuhr sie an: Wie lange willst du dich hier als Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du deinen Rausch los wirst. Nein, mein Herr, erwiderte Hannah, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur eine unglückliche Frau und habe Yahweh mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von deiner Dienerin, denn aus großem Kummer und lauter Verzweiflung habe ich so lange gebetet. Da erwiderte Eli: Geh in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Sie sagte: Lass deine Dienerin Gnade vor dir finden. Und dann ging sie ihres Weges. Sie aß wieder und sah nicht mehr so traurig aus. Früh am nächsten Morgen brachen sie auf, beteten noch einmal vor Yahweh und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Als Elkana das nächste Mal mit ihr schlief, erhörte Yahweh ihr Gebet. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Ich habe ihn von Yahweh erbeten, sagte sie, und nannte ihn Samuel. Als dann Elkana mit seiner ganzen Familie wieder hinaufzog, um Yahweh das jährliche Opfer und die Gaben, die er ihm versprochen hatte, zu bringen, reiste Hannah nicht mit. Ich werde den Jungen erst zu Yahweh bringen, wenn ich ihn abgestillt habe, sagte sie zu ihrem Mann. Dann soll er für immer dort bleiben. Elkana sagte zu ihr: Tu, was du für richtig hältst. Bleib zu Hause, bis du ihn entwöhnt hast. Möge Yahweh dann auch sein Wort wahr machen. So blieb die Frau zu Hause und versorgte ihren Sohn. Als sie ihn abgestillt hatte, brachte sie ihn zum Haus Yahwehs nach Shiloh. Dazu einen 3-jährigen Stier, einen kleinen Sack Mehl und einen Schlauch Wein. Das Kind war aber noch sehr jung. Sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Hannah sagte: Verzeihung, mein Herr. So wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu Yahweh zu beten. Hier ist das Kind, um das ich damals gebetet habe. Yahweh hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich ihn bat. So will auch ich mein Versprechen erfüllen und übergebe ihn Yahweh. Sein Leben lang soll er Yahweh gehören. Dann warfen sie sich zum Gebet vor Yahweh nieder.
Eine tolle Geschichte, ne? Regt an zum Weiterlesen, dürft ihr auch gerne machen, also 1. Samuel und dann geht die Geschichte weiter mit Samuel und wie Gott ihn gebrauchte. Aber Hannas Situation war hoffnungslos. Wir können uns sicher ausmalen, dass sie zusammen mit ihrem Ehemann Elkana alles, was man damals über Kinderzeugung und Chancen für erfolgreiche Empfängnis wusste, beherzigten und umsetzten. Gibt ja heute auch solche Probleme und auch entsprechende Tipps dazu. Und das haben sie damals sicher auch alles umgesetzt. Aber es half alles nichts. Man kann einfach nicht da irgendwie menschlich etwas daran ändern. Auch der verständnisvolle und liebevolle Umgang von ihrem Mann Elkana konnte Hannah ja nicht trösten, haben wir ja so gehört. Sie musste täglich mit ansehen und erleben, wie Penina, ihre Rivalin, es offensichtlich genoss, sich demonstrativ mit ihren Kindern zu beschäftigen. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ja, so, guck mal. Ich spiele mit den Kindern, naja, und du musst halt, hast ja nichts, worum du dich kümmern kannst. Also das kann man ja ganz demonstrativ ausleben. Und bei jeder passenden Gelegenheit versäumte sie es nicht, zu sticheln und immer wieder Salz in Hannas Wunde zu streuen. Wie mag es dieser Hanna wohl gegangen sein? Könnt ihr euch so ein bisschen reindenken in so eine Situation? Eigentlich hätte Hannah sich zurückziehen können und hätte resignieren können. Was soll das? Damals war der Wert einer Frau doch sehr stark abhängig von der Nachkommenschaft. Alles schien aussichtslos und ohne Hoffnung. Doch Hannah, haben wir ja gehört, hatte noch einen letzten wertvollen Joker in ihrem Herzen. Sicher kam ihr auch die Geschichte von Abraham und Sarah in den Sinn. Das waren ja so ihre Vorfahren. Wie Gott übernatürlich eingriff und denen den versprochenen Erben schenkte im hohen Alter. So ließ sie sich nicht davon abbringen, mit ihrer Familie mitzugehen, wenn es Zeit war, zum Heiligtum zu gehen, um dort Gott anzubeten und die üblichen Opfer zu bringen. Das zeigt ihre Herzenshaltung. Das zeigt ihre Herzenshaltung. Ich habe einen Ansprechpartner, zu dem ich gehen kann mit meinem Problem. Eines Tages war es dann soweit. Sie nutzte die Gelegenheit und schüttete Gott ihr ganzes Herz aus. Stellt euch das mal vor. All das, was sich da so angestaut hat, all der Frust, all der Schmerz, all ihre Sinnlosigkeit, packte sie in das Gebet und schüttete Gott so den ganzen Müll vor die Füße und sagt, Gott, hier, das ist mein Herz. So fühle ich mich. So fühle ich mich. Wertlos, ohne Sinn, ohne alles. Ja, danke schön. Alles kam raus mit lautlosen Gebeten und Tränen. Und hier greift schon so ein Wort aus einem Psalm. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das dürfen wir uns gerne mitnehmen, so als Nugget. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott hat das Herz von Hannah gesehen. Und deshalb hat er eingegriffen. Hannah gibt also Gott zuerst nochmal ein Versprechen: Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir zurückgeben als deinen Diener. Und sie bekommt eine Zusage von dem zuständigen Priester Eli, der zum Glück nach dem ersten verkehrten Eindruck noch die Kurve kriegt und erkennt, was sich da abspielt. Also das war so jetzt nicht eine betrunkene Frau, wie es der Anschein war, sondern da betete jemand und schüttete sein Herz aus. Und so wie es seine Aufgabe war von dem Priester, hat er ihr noch einen Zuspruch gegeben. Gott erhört Hannas Gebet. Sie bekommt den erbetenen Sohn und gibt ihm den zutreffenden Namen Samuel. Also wie heißt Samuel übersetzt? Von Gott erbeten. Wunderbarer Name, ne? Wenn man nach einem Namen sucht für einen Sohn oder so. Samuel heißt von Gott erbeten. Gibt ihm diesen Namen. Und jetzt blüht Hannah richtig auf. Sie investierte sich in die Erziehung von Samuel, sicher mit viel Gebet und praktischer Versorgung. Sie hatte jetzt ein festes Ziel vor Augen. Mein Sohn soll ein Geweihter des Herrn sein. Und dann löst sie ihr Versprechen ein, brachte Samuel, wir können das nächste Bild nehmen, brachte Samuel zum Heiligtum Gottes und überließ ihn dem amtierenden Priester Eli. Wahrscheinlich mit gemischten Gefühlen, denn die beiden Söhne von dem Eli, das waren ziemliche Rabauken, die haben also ziemlich viel Blödsinn gemacht, auch mit den Opfern, die dargebracht wurden. Der Einfluss dieser beiden Söhne war nicht gut. Hannah hat trotzdem ihren Sohn in die Obhut von Eli gegeben. Und wenn wir die Geschichte weiter lesen und kennen, dann wissen wir, wie Gott den Samuel schon gebraucht, auch dem Eli gegenüber die Botschaft Gottes auszurichten. Ich denke, die Hannah hat bestimmt regelmäßig für den Samuel gebetet und zwischendurch, ich gehe mal davon aus, dass sie jährlich mit ihrem Mann wieder zum Heiligtum ging, hat wahrscheinlich geguckt, sag mal, wie geht's dir? Erzähl mal, was ist gelaufen in der Zwischenzeit? Und hat ihm vermutlich, steht nicht so geschrieben, aber ich kann mir das gut vorstellen, als verantwortungsvolle Mutter hat sie dem Samuel Begleitschutz gegeben, hat ihm immer wieder Ratschläge gegeben, hat ihn versorgt mit allem, was er auch da brauchte. Von Samuel wissen wir, dass Gott ihn dann als Sprachrohr und mächtiges Werkzeug gebrauchen konnte. Er setzte Könige ein. Er hat den König Saul eingesetzt. Er hat den König David eingesetzt und gesalbt. Er hat immer wieder dem Volk gedient mit Worten Gottes. Und von Samuel wird gesagt, seine Worte wurden so wertgeschätzt, dass keiner seiner Worte auf die Erde fiel, in Anführungsstrichen. Das heißt also, was Samuel sagte, hatte Qualität von Gott. Was für ein Segen kam aus diesem erbetenen Nachwuchs. Was macht die Hannah wohl alles noch mitbekommen haben? Hannah, die in ihrer aussichtslosen Lage sich an Gott wandte und bereit war, Gott das Wertvollste zurückzugeben, was sie empfangen hatte. Nun, wer es weiterliest, der weiß, dass also Hannah dann noch weitere Kinder bekam, aber dieser erste Sohn, der erbetene Sohn von Gott, den gab sie ihm zurück als Weihegabe und Gott konnte ihn gebrauchen. Wir schauen uns mal die zweite Frau an. Bei der zweiten Frau lief es total anders. Von ihr wird berichtet, dass sie verheiratet war, hatte einen Mann, zwei Söhne, also wahrscheinlich eine kleine, glückliche Kleinfamilie, wo alles so seinen normalen Gang lief. Sie wohnten in Bethlehem. Bethlehem heißt ja übersetzt Brothaus. Falls das jemand noch nicht gehört haben sollte. Brothaus ist ja, hört sich gut an, ne? So Bäckerei oder so, wie auch immer. Also Bethlehem heißt Brothaus und der Name sagt schon, das war so der Inbegriff von guter Versorgung. Eigentlich eine schöne Ortsbezeichnung. Aber dann tauchte auch in Bethlehem plötzlich ein Problem auf. Eine Hungersnot trat ein. Es gab nicht genügend Lebensmittel. Was macht man als Kleinfamilie in einer solchen Situation, wenn man verantwortlich ist für eine Familie? Man guckt sich um, wo gibt es was zu essen? Wo gibt es noch was? Würde bei uns in Deutschland dann vielleicht sein, gehen wir mal nach Dänemark oder gehen wir nach Holland oder so ins Nachbarland. Also in dieser Situation guckten sie sich um, die Familie entschied sich, ins Nachbarland zu gehen, zu den Moabitern. Dort gab es offensichtlich genug Nahrung. Aber eigentlich gehörten die Moabiter, wer die Bibel kennt, gehörten die Moabiter ja eher zu den Feinden Israels. In dieser Phase schien es einigermaßen entspannt zuzugehen. Also man konnte da durchaus auch hingehen als Familie, um versorgt zu werden. Anfangs lief alles gut. Aber dann wird berichtet, dass Elimelech, so heißt dieser Mann, der Mann von dieser Frau, Naomi, anscheinend ohne große Vorwarnung starb. Ehemann weg. Aus heiterem Himmel. Steht nicht genau darum, wie das passiert ist. Unfall oder Krankheit. Das war der erste Schicksalsschlag. Die beiden Söhne waren inzwischen herangewachsen, heiratsfähig, aber offensichtlich nicht sehr gottesfürchtig. Ich weiß nicht, was sie wussten von der Lebensweise der Israeliten, aber sie sahen sich um nach moabitischen Frauen und heirateten sie. Kann man verstehen, wenn man so ihre Lage nachvollziehen kann. Aber es war den Israeliten von Gott strengstens untersagt, heidnische Frauen zu heiraten. Das war ein ganz klares Gebot Gottes. Nicht aus heiterem Himmel heraus oder weil Gott gerade mal die Laune dazu hatte, sondern es ging ja darum, dass bei den fremden Völkern, bei den heidnischen Völkern andere Götter angebetet wurden. In diesem Fall bei den Moabitern gab es den Gott Chemosh oder auch der König, der Gott Baal wurde auch angebetet. Und das waren Götter, die waren doch irgendwie anders und total anders als der Gott des Volkes Israel. Von einem moabitischen König wird sogar berichtet, dass er seinen erstgeborenen Sohn opferte, um Hilfe zu bekommen. Also ein Menschenopfer. Können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Das war bei den Moabitern. Also insgesamt keine gute Entscheidung der beiden Söhne, moabitische Frauen zu heiraten. Wir wissen nicht, welche Rolle die Naomi, die ja aus Bethlehem kam, welche Rolle Naomi in dieser Situation gespielt hat. Ob sie ihren Söhnen Warnungen mitgegeben hat, ob sie es stillschweigend toleriert hat. Also wir wissen es nicht so genau. Jedenfalls haben die Söhne ihren Willen durchgedrückt. Sie haben moabitische Frauen geheiratet. Und dann kommt der zweite Schicksalsschlag. Wie auch immer, sterben beide dieser beiden Söhne. Das müssen wir mal sacken lassen. Ehemann weg, zwei Söhne weg. Also die Männer, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass Versorgung da ist für die Frauen, alles weg. Das war eine Notsituation. Naomi mit ihren zwei Schwiegertöchtern. Jetzt saß sie da. Was mache ich jetzt? Wer kann mir jetzt noch helfen? Was für eine Tragödie. Naomi verliert ihren Mann, ihre zwei Söhne und sitzt jetzt mit zwei Schwiegertöchtern im fremden Land Moab. Jetzt hätte sie sich entscheiden können und sagen, okay, ist alles gelaufen, ich bleibe jetzt hier und gucke zu, wie ich über die Runden komme. Wahrscheinlich war das eine Strafe Gottes. Wir sehen nachher, dass sie das so empfunden hat. Hatte Gott sie jetzt verlassen? Aber es wird zwar nicht berichtet, dass Naomi wie die Hanna, wenn wir das jetzt so noch vor Augen haben, wir wissen nicht, wie die Naomi damit umgegangen ist. Ob sie wie die Hanna Gott gesucht hat und ihr Leid Gott geklagt hat, steht leider nicht geschrieben. Aber wir können uns in etwa vorstellen, dass in dieser Naomi etwas vorging. Sie musste sich entscheiden. Ihr wurde klar, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Bleibe ich hier in dem heidnischen Volk oder treffe ich eine Entscheidung und gehe wieder zurück nach Bethlehem zum Brothaus? Sie trifft ihre Entscheidung. Ich kehre um zum Brothaus, zu meinem Volk und zu meinen Verwandten, denn die Verwandten von Naomi, die waren ja immer noch in Bethlehem. Das Verhältnis zu den Schwiegertöchtern war offensichtlich doch recht gut. Das ist ja auch nicht Standard, ne? Dass Schwiegermutter und Schwiegertöchter sich gut verstehen. Also da muss eine gute Gemeinschaft gewachsen sein. Und Naomi fühlt sich verantwortlich für diese beiden Schwiegertöchter, hat wahrscheinlich mit sich gerungen und hat gesagt, Leute, in dieser Situation gibt es eigentlich nur eine vernünftige Lösung. Ihr beide geht zurück zu euren Familien, wo ihr hergekommen seid. Und vielleicht habt ihr eine Chance, dass ihr nochmal einen neuen Mann findet. Fangt wieder von vorne an, fangt wieder neu an. Es war wirklich fürsorglich von Naomi, diese Haltung. Sie empfiehlt ihnen das geradezu. Aber für sich, für Naomi, sie hat sich selbst die Entscheidung getroffen, ich werde zurückgehen nach meinem Volk, nach Bethlehem und werde dort wieder neu starten. Jetzt passiert etwas Unerwartetes. Eine der beiden Schwiegertöchter namens Ruth lässt sich partout nicht abwimmeln und formuliert jetzt einige Sätze, ihre Entscheidungen in einigen Sätzen, die so angefüllt sind mit Schönheit und Liebe und Treue, dass sie über Jahrtausende bis heute immer wieder bei passenden Gelegenheiten gerne zitiert werden. Wir lesen das mal. Naomi aber sprach zu Ruth, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, und das sind jetzt Sätze, die haben so eine Schönheit. Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will auch ich begraben sein. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Was sind das für Sätze, ne? Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Was für eine Treue, was für eine Hingabe, was für eine Liebe kommt darüber, ne? Rede mir nicht ein, kannst reden, wie du willst. Du wirst mich nicht abbringen davon. Ich gehe mit dir, egal was kommt. Wer die weitere Geschichte noch nicht kennt oder vielleicht nicht mehr gut in Erinnerung hat, es lohnt sich, sie ganz zu lesen im Buch Ruth. Könnt ihr im Alten Testament wiederfinden. Kurz zusammengefasst, es geht richtig gut weiter. Ruth lernt den Schwager von Naomi kennen. Der heiratet sie und sie bekommen dann gemeinsam einen Sohn, der letztlich der Urgroßvater von König David wird. Toll, ne? Was ungewöhnlich und bemerkenswert ist, sie taucht als heidnische, also nicht-jüdische Frau auf im Geschlechtsregister von David und letztlich nachher von Jesus. Wenn ihr im Matthäus-Evangelium am Anfang das Geschlechtsregister von Jesus lest, dann stößt ihr auch auf den Namen Ruth. Sie ist mit im Geschlechtsregister von König David und von Jesus. Jetzt darf man sich natürlich schon mal die Frage stellen, wie kann Gott, der so großen Wert auf klare Verhältnisse hinsichtlich Volkszugehörigkeit legt, sie sollen ja keine heidnischen Frauen heiraten, wie kann Gott sowas zulassen, plötzlich da eine heidnische Frau im Stammbaum von Jesus? Die Antwort, Geschwister, liegt genau da in dem Fettgedruckten. Ruth hat sich entschieden und hat gesagt, dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Ruth hat sich entschieden, die Brücken hinter sich abzubrechen, aus ihrer Herkunft her, aus ihrem Volk und sich dem Volk Gottes zuzuwenden. Hat einen klaren Cut gemacht und hat gesagt, ich will nicht mehr zu den Moabitern gehören, ich will jetzt zu dem Volk Israel, zu dem Volk der Juden gehören. Dein Gott, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wie ist das denn dazu gekommen? Ich kann mir nur vorstellen, das steht ja nicht exakt geschrieben, aber Ruth hat offensichtlich am Vorbild Naomis gesehen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der anders ist als die moabitischen Götter. Ruth war ein Vorbild, Ruth war der Wegweiser. Dass es einen lebendigen Gott gibt und es gut ist, zu seinem Volk, zu Gottes Volk zu gehören. Sie traf eine klare Entscheidung, die ihr Leben total neu ausrichtete. Sie trennte sich von ihrer Vergangenheit, von ihrer Volkszugehörigkeit und ganz wichtig, von ihrem bisherigen Glauben an ihre Götter. Das war ein radikaler Wendepunkt in ihrem Leben. Sie ließ alles hinter sich, um mit Naomi ins Volk Gottes aufgenommen zu werden. Also Naomi war für die Ruth wie eine, könnte man neutestamentlich sagen, eine evangelistische Schwiegermutter, die durch das, was sie lebte und was sie sagte, Ruth überzeugte, Teil Gottes, Teil des Volkes Gottes zu werden. Ist das nicht ein tolles Bild für eine Schwiegermutter? So eine Ausstrahlung zu haben, dass die Schwiegertochter sagt, da will ich auch hin. Also, dass Ruth als heidnische Frau in dem jüdischen Geschlechtsregister von Jesus und David auftaucht, war offensichtlich kein Versehen von Gott. Jetzt kommt noch ein Gedanke dazu. Sondern wir dürfen es als Zeichen verstehen, dass Gottes Heilsplan nicht nur seinem auserwählten Volk galt, den Juden, sondern auch wir, das betrifft uns jetzt, wir als Heiden schon im Heilsplan Gottes mit vorgesehen waren. Wie heißt es bei Abraham, als Gott den Abraham segnete, in dir sollen gesegnet werden, wie geht's weiter? Alle Völker. Das war die Verheißung an Abraham. Und hier sehen wir einen kleinen Baustein-Nugget, so im Geschlechtsregister. Hier hat Gott schon eine heidnische Frau mit hineingefügt. Und wir dürfen das verstehen als ein Zeichen aus Gottes Plan. Was können wir von diesen beiden Müttern, die wir jetzt betrachtet haben, was können wir von denen lernen und wozu soll uns das ermutigen? Von Hannah, können wir mal weitermachen? Wolfgang, ein weiter? Soll ich ihn nehmen? Ja? Was können wir von Hannah lernen? Wir dürfen von Hannah, der Mutter von Samuel, lernen, in hoffnungslosen Situationen dürfen wir Gott suchen und unser Herz ausschütten und von ihm erwarten, dass er das Unmögliche möglich macht. Und von Hannah können wir auch lernen, und das möchte ich uns heute mitgeben. Hannah hat um leiblichen Nachwuchs gebeten, ne? Aber haben wir schon mal darüber nachgedacht, dass Gott uns auch geistlichen Nachwuchs schenken möchte? Dass Gott vielleicht jemanden durch uns zum Glauben bringen will? Wir können ja dafür beten. Wir können sagen, Gott, ich möchte gerne, dass du mir geistlichen Nachwuchs schenkst. Dass du mir jemanden gibst, dem ich als Mutter oder als Vater dienen kann. Das ist ein Gebet, was dem von Hannah ähnelt. Wenn wir dann noch hören oder vor Augen haben, was Jesus in Johannes 15, Vers 16 sagt, dann ist das ein Hinweis von Jesus an uns. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt. Ich habe euch bestimmt. Ich habe euch eine Bestimmung gegeben. Welche Bestimmung? Dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Lass uns mal sacken. Wir dürfen sagen, Gott, ich möchte, dass mein Leben so sinnvoll wird, wie das von Hannah. Ich möchte beten darum, dass du mir geistlichen Nachwuchs schenkst. Ob das jetzt aus der Familie ist. Also wir beten, Ingrid und ich, wir beten immer noch für unsere Kinder. Die sind leider noch nicht so nah beim Herrn. Wir beten geistlichen Nachwuchs, nicht nur leiblichen Nachwuchs, geistlichen Nachwuchs. Gut, von Naomi und Ruth können wir die auch noch so kleine Impulse mitnehmen. Von Naomi können wir lernen, vorbildhaft zu leben, damit andere Gott kennenlernen wollen. So wie Ruth für die, so wie Naomi für die Ruth ein Beispiel wurde, welchen Gott man kennenlernen sollte, so dürfen wir auch Gott bitten, dass er uns zum Vorbild macht. Dass wir durch unser Leben und durch unser Reden, wobei das Leben manchmal lauter spricht, häufig lauter spricht als unser Reden. Wir können viel reden, aber wenn unser Leben dagegen steht, dann wird es schwierig. Aber bei der Naomi war es offensichtlich so, dass sie so lebte, dass die Ruth sagte, das will ich auch haben. Und letzter Punkt von Ruth. Von Ruth können wir sehen, dass sie bereit war, alles hinter sich zu lassen, um zum Volk Gottes zu gehören. Eine klare Entscheidung. Ich wende mich dem lebendigen Gott zu, ich wende mich Jesus zu, ich möchte eine klare Entscheidung treffen und alles ihm hingeben und ihm nachfolgen und zu seinem Volk gehören. Ist das nicht gut? Ich möchte hier schließen und möchte einfach dafür beten, dass Gott den Punkt, der heute für dich wichtig ist, dass er aufleuchtet. Vielleicht waren es mehrere Punkte, aber wenn es ein Punkt war, der für dich wichtig ist, dass er in deinem Herzen verankert ist und dass du sagst, Gott, hier bin ich. Ich möchte von diesen Frauen, von denen wir gehört haben, lernen und möchte mich von dir gebrauchen lassen. Amen. Vater, wir wollen dir von Herzen danken für die Vorbilder, die wir in deinem Wort sehen dürfen und das, was du uns anbietest, Herr. All das, Herr, was du an ihnen getan hast und wie du deine Barmherzigkeit und deine Güte an ihnen erwiesen hast, Herr. So wollen auch wir Empfänger sein von all dem Guten, was du für uns bereithältst. Aber wir beten auch, Herr, dass wir durchlässig sind, dass wir vorbildhaft sind, dass wir anderen Menschen den Weg zu dir zeigen können. Segne uns in unserem Reden, segne uns in unserem Tun und lass Frucht wachsen aus unserem Leben, Herr. Darum bitten wir dich. Amen.